gibt eine lange Passage im Neuen Testament, im Römerbrief. Der Römerbrief ist in den ganzen Briefen im Neuen Testament eigentlich so das Kernstück, so ein richtig ausgefeiltes Stück Brief. Also da hat man so das Gefühl, der hat sich vorher irgendwie eine Gliederung geschrieben und dann hat er das Ding erst hingeschrieben und so. Ist vielleicht so in der Wirkungsgeschichte der Brief, der auch am meisten in den letzten 2000 Jahren in der Kirchengeschichte irgendwie bewegt hat. Und irritierenderweise ist es so, dass es dann gegen Ende dieses Briefes in Kapitel 14 und in der ersten Hälfte von Kapitel 15, also anderthalb Kapitel lang, geht es dann ums Essen. Also ums richtige Essen. Also in diesem Fall geht es um die Frage des Götzenopferfleisches. Völlig egal, worum es dabei geht, weil das nicht unsere Thematik ist. Es gibt heute kein Götzenopferfleisch in Deutschland zu kaufen, soweit ich das weiß. Das sieht in anderen Ländern tatsächlich ein bisschen anders aus. Anderthalb Kapitel lang. Also anderthalb Kapitel lang geht es um so ziemlich das Profanste, was man sich so vorstellen kann. So die Frage so, was gehört auf meinen Teller und was gehört nicht auf meinen Teller? Und in diesem Abschnitt sind so ein paar Verse drin und ich habe da so ein paar so rausgesucht, um zu zeigen, womit Paulus das so verknüpft. In Vers 8, Kapitel 14, Vers 8, da heißt es, leben wir, so leben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Also, das ist ein Vers, der wird gerne bei Beerdigungen verwendet, als Trostwort, einfach zu sagen, wir gehören ja Gott, was soll schon passieren? Steht aber im Zusammenhang mit Götzen, Opfer, Fleisch. Komisch, ne? Oder Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also mitten in diesem Abschnitt übers Essen, deswegen, ne, das ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Auch ein Vers, der verhältnismäßig bekannt ist. Und in diesem Abschnitt übers Essen und über den richtigen Umgang damit und wie leben wir Essensgemeinschaft, darum geht es ganz wesentlich in dieser Geschichte, ist dann am Ende von Vers 23, heißt es, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist einer von diesen Sätzen, vor denen etwas zwanghafte Menschen immer Angst haben. Ja? Die lesen diesen Satz, wenn sie christlich irgendwie berührt sind und ein bisschen zwanghaft sind, dann ist das dieser Satz, der grundsätzlich Schlaflosigkeit auslöst. Also lauter gewichtige Sätze, also wenn man jetzt sich Zeit genommen hätte, viele, viele Minuten und gefragt hätte, was fallen euch für Bibelstellen an? Es hätte sein können, dass alle drei Bibelstellen irgendwann gekommen wären. Und ich vermute, wenn ich euch gefragt hätte, welchem Zusammenhang stehen die, dann wäre euch das wahrscheinlich nicht gekommen. Weil man meistens, wenn man die auslegt, wenn man die predigt, dann außerhalb des Zusammenhangs. Ich tue das jetzt auch. Ich werde nicht mit euch ins Götzenopferfleisch einsteigen. Das ist eine ganz eigene Predigt. Da müsste man ungefähr 60 Minuten sich Zeit nehmen. Weil eigentlich geht es in diesen anderthalb Kapiteln darum, wie man als Christ eine gute ethische Entscheidung treffen kann. Also das sind die anderthalb Kapitel, die dir sagen, wie sollst du mit dem Fernseher umgehen? Oder wie sollst du mit dem Handy umgehen? Oder wie sollst du mit dem Fußballspielen umgehen? Oder wie sollst du kochen? Wo sollst du einkaufen? Das sind die anderthalb Kapitel, in denen das erklärt wird. Mal so grundsätzlich an einer Frage und glücklicherweise an einer Frage, die uns ganz kalt lässt. Deswegen können wir umso genauer hingucken und sagen, wie wird denn hier überhaupt argumentiert? Aber das war jetzt nur so eine Seitenbemerkung. Könnt ihr zu Hause machen, anderthalb Seiten durchlesen und sich überlegen, was hieße das denn für die ganzen vielen tausend Fragen, die in der Bibel ja nicht angesprochen werden. Also die Bibel kümmert sich um ein paar hundert Fragen, aber viele tausend Fragen werden ja nie angesprochen. Und wie kann man also eine gute Ethik und so weiter. So. Wir haben gerade einen Haufen Geschichten gehört und ich bin total dankbar dafür, für die Bandbreite der Geschichten und bin immer so ein bisschen berührt davon, dass Leute sich trauen zu sagen, so ich erzähl mal was. Ich finde das immer nicht so ganz einfach, Leuten das zuzumuten, sie herauszufordern, zu sagen, ihr könnt hier ruhig persönlich werden? Ich habe diese drei Verse dazu gesucht, um einen Gedanken euch mitzugeben ins nächste Jahr. Und ich sage mal so die Überschrift. Gott ist an deinem Arbeitsplatz. Und wenn du das irgendwie hinkriegst, irgendwie in dein Leben zu integrieren, dann hast du als Christ einen gigantischen Schritt nach vorne getan. Die meisten von uns fangen ja irgendwie damit an, dass Gott zuständig ist für die letzten 10 Minuten vor dem Einschlafen. Also nochmal den Tag abschließen und irgendwie sowas. Und das ist meist so der Einstieg für viele. Dann gibt es manchmal so diesen Schritt hin in, Gott ist zuständig für die ganz großen Themen. Also für den Weltfrieden und für die Findung des richtigen Ehepartners. Ne, die großen Themen so. Ne, das, da ist das dann irgendwie angesiedelt. Und dann mit der Länge des Christseins merkt man, dass Gott sich tatsächlich noch für 1-2 weitere Themen interessiert. Und das geht dann weiter und weiter. Ein befreundeter Pastor hat mir gesagt, im süddeutschen Raum, das, in dem Kontext ist das tatsächlich ein bisschen anders, hat gesagt, die Reihenfolge ist, Menschen werden Christen, Menschen lassen sich taufen, Menschen werden Mitglieder der Gemeinde, Schrägstrich, damals hieß das Austritt aus der katholischen Kirche, und das ist für Katholiken in einem eher ländlichen Raum nochmal eine ganz eigene Fragestellung. Und das vierte ist, Menschen werden Christen in ihrem Portemonnaie. So, das war so die Reihenfolge, die er so genannt hat. Ich merke, dass die Reihenfolge, mit der wir es hier zu tun haben in Hamburg, ganz häufig darin endet, dass Leute erleben und begreifen und durchdringen, dass Gott an ihrem Arbeitsplatz ist. Das ist ganz häufig so der letzte Bereich, bei dem Christen Gott reinlassen. Und ich möchte euch herausfordern und ermutigen und euch bitten, euch danach auszustrecken, zu sagen, ich möchte Gott an meiner Arbeit erleben. Ich möchte Gott an meiner Arbeit dienen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir den Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Und das ist ein Text, der geschrieben wurde in einer Zeit, in der es noch Sklaven gab. Also wo das Wort, ich gehöre jemandem, einen etwas anderen Sound hatte als in unserer Gesellschaft. Und wenn es so etwas gibt wie ein Besitzverhältnis in unserer Gesellschaft, dann ist es, glaube ich, immer noch das zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also diejenigen von uns, die politisch sehr links stehen, die würden sagen, ja, das ist genau dasselbe, Lohnsklaverei. Diejenigen, die politisch sehr weit rechts stehen, die kriegen hier leichte Schwierigkeiten, aber egal. So, meinen Gedanken habe ich gesagt, was ich mir wünschen würde, dass ihr da irgendwie euch nach ausstreckt. Jetzt würde ich gerne noch mal eine Sache erklären und dann würde ich gerne euch so 3 Minuten auf eine Reise mitnehmen. Was ich gerne noch mal erklären möchte, ist, alles, was nicht aus Glauben heraus geschieht, ist Sünde. Es ist offensichtlich so, dass Gott zwischenzeitlich ein Wahnsinnsproblem mit Sünde hat. Wir haben vorhin gesungen, dass Gott heilig ist. Dass Gott, ein anderes Bild für heilig, was die Bibel malt, ist, dass er Licht von unzugänglichem Licht ist. Oder an anderer Stelle heißt es, ohne eines Lichtwechsels Schatten. Das ist ein Wort, das kann man gar nicht ins Deutsche richtig übersetzen. Das ist, wenn man an einem hellen Sommertag so Schäfchenwolken über den Himmel ziehen und dann, statt dass es super hell ist, ist es nur noch hell, wenn es dann so die Schäfchenwolke so über dich rüberzieht. Also selbst diese Form von kurzfristigem Abschwächen von Helligkeit gibt es bei Gott nicht. Und also wenn wir unsere Leuchtkraft mit Gottes Leuchtkraft vergleichen, dann merken wir, dass wir eher dazu neigen, schwarze Löcher zu sein. Wir saugen eher Licht, als das Licht von uns ausgeht. Und Das nennt die Bibel Sünde. Dass wir getrennt sind von Gott, dass es einen Sund gibt, dieses altgermanische Wort, deswegen haben die Missionare das mal verwendet. Wie übersetzen wir dieses griechische Wort Hamartia ins Deutsche? Haben sie das Wort Sund genommen? Ein Abgrund, den man nicht einfach überbrücken kann. Nennen wir es doch Sünde. Tolles Wort. Es gibt etwas, was uns von Gott trennt. Und diese Trennung ist das eigentliche Problem. Und diese Trennung findet ihren Ausdruck in ganz vielen einzelnen Entscheidungen, ganz vielen einzelnen Handlungen, die irgendwie Mist sind. Große Überschrift Mist. Dann ist Jesus gekommen. Ist Gott in Jesus auf diese Welt gekommen und ist mit meiner Sünde gestorben. Am Kreuz gestorben. Seit dieser Zeit hat Gott kein Problem mehr mit meiner Sünde. Die ist nämlich tot, die ist vorbei, die ist Geschichte. Meine Sünde ist nur noch Teil eines Historienromans, der vor 2000 Jahren abgeschlossen wurde. Meine Sünde spielt keine Rolle mehr. Alles, was nicht als Glauben heraus geschieht, ist Sünde. Also dieses Wort sagt, ja, ich sündige bei dem, was nicht geschieht, aus Vertrauen heraus. Glaube und Vertrauen ist dasselbe Wort im griechischen Text. Alles, was ich nicht im Vertrauen zu Gott tue, ist Sünde. Aber offensichtlich ist das ein Problem für mich und nicht für ihn. Dass ich sündige, ist mein Problem, nicht seins. Was ihn angeht, hat er das Sündenproblem lange vom Tisch gehauen. Sein Problem heute ist, dass ich nicht glaube. Sein Problem ist mein mangelndes Vertrauen. Sein Problem ist lange nicht mehr meine Sünde. Gott leidet manchmal mit mir in meiner Sünde. Und es schmerzt ihn, dass ich mir so Schmerzen zufüge und meiner Biografie und das schmerzt ihn. Aber es ändert nichts mehr daran, dass Gott mich liebt und einen Weg hin zu mir gefunden hat. Nur ganz häufig ist es eben sehr einbahnstraßenmäßig, weil mein Weg zu ihm wird gebaut durch Glauben. Mein Weg zu ihm wird gebaut durch Vertrauen. Dadurch, dass ich mich zu ihm hinwende, weil ich irgendwann begreife, Gott meint es doch wirklich gut mit mir. Gott will, dass mein Leben gelingt. Er will, dass mein Herz gelingt. Er will, dass meine Beziehung gelingt. Er will, dass meine Kinder und deren Beziehung zu mir und ihre zu mir, dass die irgendwie gelingt. Und so wird der Kreis größer und größer und größer. Und häufig ist das Letzte, wo wir begreifen, Gott will, dass das gelingt, unser Arbeitsplatz. Häufig ist das Allerletzte. Deswegen, ich bin total dankbar für die Schulgeschichte von vorhin. So, ne? Also für Schüler ist das noch schwieriger, meist als für Erwachsene, sich vorzustellen, dass Gott auch Herr der Schule ist. Das zu ergreifen, zu sagen, ich gehe zur Arbeit und indem ich zur Arbeit gehe, begegne ich Gott. Ein Teil meines Gottesdienstes ist, dass ich an meinem Rechner sitze und meine Excel-Tabellen bearbeite. Ein Teil meines Gottesdienstes ist, dass ich Verkaufsgespräche führe. Ein Teil meines Gottesdienstes ist, dass ich mir meine Notizen mache und Gedanken sortiere. Ein Teil meines Gottesdienstes ist, wie ich mit Menschen umgehe, mit meinen Kollegen, mit den Leuten, die mir was zu sagen haben, mit den Leuten, denen ich was zu sagen habe und den Leuten, mit denen ich was auszuhandeln habe. Das alles ist Gottesdienst. Und ganz häufig ist Gott allein in diesem Gottesdienst und ich bin gar nicht dabei, weil ich das verpasst habe, dass es Gottesdienstzeit ist. Nämlich der Moment, wo ich die Firma betreten habe, wo ich die Tür aufgemacht habe und reingegangen bin. Und es ist eher, dass wir häufig im Nachhinein merken, oh, da war ja Gott drin, ganz überraschend. Aber für Gott ist das nicht überraschend. Gott wartet jeden Morgen an der Tür deines Büros auf dich. An der Tür deiner Praxis wartet er auf dich. An der Tür deiner Küche wartet er auf dich. Und sagt, komm, lass uns heute zusammen was erleben. Ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr die Augen zumacht und ich nehme euch jetzt mal an die Hand an einen Arbeitstag mit Gott, okay? Stellt euch vor, ihr geht aus dem Haus und Gott fängt an, mit dir über den Tag zu reden. Über das, was die nächsten Stunden kommt. Manches kannst du begreifen, manches kannst du nicht begreifen, aber er fängt an, mit dir über diese Dinge zu reden. Vielleicht verpasst du es, weil du ihm nicht zuhörst, aber vielleicht hast du heute einen guten Tag und hörst ihm zu. Und er redet mit dir über den Termin um 11. Über die Not des Menschen, der dir da begegnet. Und du fängst an, ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Nicht mit den Augen deiner Firma. Du steigst aus der U-Bahn, aus dem Auto, steigst vom Fahrrad und gehst in deinen Laden. Du stößt die Tür auf und da ist Gott. Und jetzt fängst du an, mit ihm zu reden. Legst ihm deine Not hin. Dein Bedürfnis. Die Bibel sagt, wem an Weisheit mangelt, der bitte Gott. Du legst ihm all das hin, wofür du heute an diesem Tag Weisheit brauchst. Und das ist ein guter Moment, ihm jetzt auch zu sagen, für welchen Menschen du heute Liebe brauchst. Ein schwieriger Kunde, ein schwieriger Kollege, ein Mathelehrer. Lass dich beschenken von Gott. Sieh mal ein paar Sekunden lang durch Gottes Augen auf diesen Menschen. Und dann gehst du an deinen Schreibtisch, an deinen Laptop, fährst die Arbeit hoch und jetzt bittest du Gott um Kreativität, um einen guten Gedanken. Gott, schenk doch, dass das, was sonst eine halbe Stunde dauert, vielleicht in 20 Minuten fertig ist. Einfach, weil ich eine gute Idee habe und weil ich sie rechtzeitig habe. Weil was hervorkommt, was der Schöpfer der Welt hervorbringen kann. Der die guten Gedanken hat. Und wenn du gut drauf bist an diesem Tag, dann schaffst du es, auf den Bildschirm zu gucken, die 18. Spalte deiner Excel-Tabelle zu bearbeiten und darüber Gott anzubeten. Und wenn es ein guter Tag mit Gott für dich ist, dann wirst du am Ende dieses Tages deinen Rechner runterfahren, deinen Laptop zuklappen, das letzte Gespräch beenden. Du wirst dich umdrehen zu deinem Herrn und Schöpfer und wirst Danke sagen für einen guten Tag. Für einen guten Tag mit Gott. Das wünsche ich euch. Diese Tage, nächstes Jahr, immer mal wieder, immer mal wieder, immer mal wieder. So soll es sein. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss und dann werde ich den Segen sprechen.